Ich sollte kurz was zu mir sagen, weil mich nicht alle kennen. Ich bin Sven Godau, ich bin Pastor in Hamburg-Bramfeld. Ich gucke auf das Otto-Gelände. Ja? Also wenn ich rausgehe aus unserem Gemeindehaus, da habe ich 180 Grad Otto vor mir. Dann, also wir sind in so einem kleinen Gewerbegebiet, aber gegenüber ist, genau. Ich bin der erste Vorsitzende des Nordwestbundes e.V. Das füllt in meinem Kalender unfassbar viel, 2 ganze Tage im Monat. Ne? Also ihr ahnt, wie ernst wir das nehmen. Also wer jetzt hier Mitglied geworden ist und sagt so, welche Satzung eigentlich, wo bin ich hier Mitglied geworden? Ihr könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Ich hoffe, dass die so schmal ist, wie wir das wollen. Also da steht so gut wie gar nichts drin. So soll das sein. Am Ende des Tages ist uns immer wichtig, dass jede Gemeinde vor Ort ihre eigenen Rechnungen bezahlt, ihre eigene Arbeit macht, ihre eigenen Entscheidungen fällt und so weiter. Eingebunden, wie man das so schön sagt, in die Geschwisterschaft. Ne? So früher hätte man Brüderschaft gesagt, auch wenn ja die Hälfte der Leute Frauen sind. Ne? Wie gut, dass wir das hinter uns haben. Ja, genau. Also wir versuchen das irgendwie so zu denken, dass der ganze Verein, den wir hier miteinander haben, dass der nicht die Sachen regiert, sondern ermöglicht. Aber das führt dann dazu, dass ich zwischendurch mal bei Lennart einen Kaffee trinken kann, weil ich kurz davor das Gebäude in der Bahnhofstraße verkauft habe, weil ich bin derjenige, der unterschreiben darf. Ja? Also wenn ihr Sonntag mal hierher kommt und das Gebäude ist zu und ihr dürft hier nicht rein, dann habe ich es verkauft. Also nein, das ist so was passiert. Nur, dass ihr mal wisst, so wie ist die rechtliche Konstitution. Also ne, Lennart ist angestellt im Nordwestbund, aber ihr zahlt das Gehalt. Nur, dass ihr wisst, wie das so zusammenkommt. Okay. Verheiratet, 3 erwachsene Kinder. Also für alle, die das so ein bisschen fürchten, wenn die Kinder das Haus verlassen, es ist so geil. So, ne? Zu zweit zu Hause sein. Ne? Ich meine, deswegen hat man mal geheiratet, ne? Weil man mit einer Frau alleine sein wollte. Endlich. Ne? Also so. Okay, na gut. Genau, das darf man immer nicht so laut sagen. Ne? Genau. Okay, gut, also. Reset. Vor ein paar Wochen habe ich irgendwie in einem Telefonat mit Lennart gedacht, ach Mensch, ich biete das mal an, dass ich hier herkommen kann zum Predigen. Und da sah mein Terminkalender noch irgendwie ganz gepflegt aus. Jetzt hatten wir am Freitag eine für mich persönlich sehr schwierige Beerdigung. Ein Freund von mir ist gestorben und wir haben die Abschiedsfeier am Freitag gehabt. Und seine Frau habe ich jahrelang begleitet, begleite ich immer noch. Also uns, also ist irgendwie sehr verknüpft. Wir waren miteinander im Urlaub immer mal wieder. Und also so ist jetzt nicht irgendwie, es klingt jetzt ein bisschen doof, ne, weil gerade wurde das so gesagt, Teil unserer Familie. Ich zuck da immer so ein bisschen. Also, weil das ist ein ganz schön hoher Anspruch. Und im Business würde ich immer sagen, wenn dein Betrieb sich als Familie bezeichnet, dann nimm die Beine in die Hand und renn. Weil die wollen was von dir abbuchen, von deinem Konto, was sie aber nicht einzahlen. Und Gemeinde hat manchmal ähnliche Gefahren, sagen wir es mal so. Also man muss sich das immer gut überlegen, ob das, was wir miteinander geben und das, was wir voneinander fordern, dass das so ein bisschen, dass das auch passt. Ne? Und diejenigen von uns, die Kinder haben, die wissen, für manches bei unseren Kindern würden wir uns irgendwie so ein halbes Bein ausreißen. Das würde ich nicht für jedes Gemeindemitglied machen. Ja, also wenn wir da reden von Familie, ich rede lieber von erweiterter Familie. Ne, ihr kennt das so, diese großen, also ich kenne das, ich komme aus Nordfriesland, ne? So diese großen 150 Leute sind beim Kaffee trinken und dann so hinten links siehst du immer und denkst so, wer ist denn das? Und irgendwer kann es dir auch erklären, ne? Aber so ist für mich das manchmal. Irgendwie gehört man zusammen, aber manchmal ist man auch ganz froh, wenn man ins Auto steigt und jetzt mit den Leuten nicht noch 3 Stunden verbringen muss, oder? Gut, also. Und weil das jetzt so war, bei uns und wir auch keine große Gemeinde sind, also wir haben vielleicht so, keine Ahnung, mit Kindern und so keine 200 Leute im Gottesdienst sonntags, wo wir nicht einfach nur sagen können, das ist jetzt in irgendeiner Ecke unserer Gemeinde passiert, sondern es passiert dann irgendwie uns, ne, wenn sowas passiert. Der Mann, den wir beerdigt haben, war 48. Dann dann kann man da nicht einfach, also kann man nicht einfach sagen, war doof, aber jetzt predigen wir irgendwie über das Hohelied oder so. Also es ging nicht, deswegen haben wir letzten Sonntag umgestellt, komplett. Wir wollten eigentlich feiern, wir wollten so einen Erntedank feiern am Ende des letzten Jahres, so für das, was wir die letzten 3 Jahre so geschenkt bekommen haben. Und es gibt viel zu feiern in unserer Gemeinde, aber irgendwie waren es so gar nicht danach zu feiern. So, und das könnt ihr euch vorstellen. Und deswegen habe ich was vorbereitet und ich mache einfach mit euch dasselbe, was ich letzten Sonntag gemacht habe, for the sake of my time. Und ich glaube, dass das, was wir da miteinander gemacht haben, wichtig ist. Also ich beschreibe das mal. Es gibt so ein paar wenige Punkte, an denen sich meistens entscheidet, ob man die Spur mit Jesus klar geht. Ja? Also es gibt so ein paar wenige Themen. Das eine ist, hoffentlich tritt dir nie jemand aus der Gemeinde mit Anlauf gegen das Schienbein deines Herzens. Manche haut es aus der Kurve raus, weil Gemeinde manchmal ein ganz merkwürdiger Ort ist. Ja? Und also ich sehe die Menge der Leute hier und garantiert gibt es hier auch merkwürdige Leute. Garantiert. Ihr seid mehr als 3. Ja? Also ich, na, das ist einfach so. Na? Und damit gehen wir um. Na? Wir gehen damit um, dass Jesus Leute sammelt, die wir uns nicht aussuchen würden. Und die, die er sammelt, die gehören zu uns, ob wir das wollen oder nicht. Die gehören einfach dazu und mit denen müssen wir umgehen, wollen wir umgehen. Aber es kann uns manchmal aus der Kurve hauen, wie ein anderer Christ mich behandelt. Manchmal gibt es das, dass Leute das. Und ein Teil davon, warum es uns aus der Kurve haut, ist, weil wir denken, dass Christen besser sind. Und versprochen? Nee. Also wir bemühen uns, aber ja, wir sind nicht so toll, wie wir das manchmal gerne wären. Das ist ein Punkt, wo es uns raushaut. Ein anderer Punkt, bei dem es uns häufiger mal raushaut, ist die Frage so der Lebensgestaltung, so die Träume, die zerplatzen. Ich bin jetzt 55, demnächst 56, mein Vater ist gestorben, als ich 56 war, für mich ist das so ein spannendes Alter jetzt gerade, ne? Ich bin jetzt gerade so in den Sachen drin, die irgendwie da, wo ich denke so, ah. Ne? Und in meinem Alter sind schon eine Menge Träume geplatzt. Also wer von euch hier sitzt und sagt, also eigentlich, nee, kann ich nicht sagen, also meine Träume sind noch alle stabil, ab in die Kinderstunde. So, ne? Also so, das ist doch so. Ne? Sachen funktionieren eben manchmal nicht. So ist das. So ist das. Und manchmal glauben Leute, dass die Sache mit Gott die Glückspille ist, die am Ende des Tages dazu führt, dass alles flutscht. Und versprochen, das ist er nicht. Wenn dein Gott deine Glückspille ist, dann ist es nicht der Gott der Bibel, mal ganz vorsichtig formuliert. Er kann glücklich machen, keine Frage. Aber, na, so, Dinge gehen schief. Dinge gehen schief. Da haut es Leute aus der Kurve. Und es gibt ein drittes Thema und ich nenne das mal das Leitthema und darüber möchte ich heute mit euch einsteigen. Wie gehen wir damit um, dass Dinge in dieser Welt passieren, die einfach ätzend sind? Und ich will das nicht erklären, ne? Also weil ich glaube, das tut Gott selber häufig auch nicht. Ich will nicht schlauer sein als Gott. Ich werde mich hüten. So, ne? Also Gott weiß, warum er Dinge tut, aber er erklärt sie häufig nicht. Na, so ist das. Muss er ja auch nicht. Komme ich gleich noch ein bisschen zu. Aber was hilft mir? Und das muss jetzt sehr persönlich werden. Ne? Und einige, die hier sitzen, die werden dann vielleicht bei aufmerksamem Zuhören sagen, irgendwie, das hat er gar nicht erwähnt. Nee, manche Sachen helfen mir auch nicht so sehr. Ich werde jetzt mich beschränken auf das, was mir hilft. Und hoffe, dass es euch auch hilft. Und weil das so viele Themen sind, werde ich nicht eine einzige Bibelstelle lesen, werde aber mehrere Bibelpassagen kurz ticken, erzählen und irgendwie sowas. Also alle, die sagen, eine echte Predigt, die braucht aber eine aufgeschlagene Lutherbibel. Nö. So, okay. Weiter geht's. Bei uns zu Hause, wir haben so ein Reihenhaus irgendwann mal gekauft, gebraucht und irgendwie sowas. Ne? Und bei uns oben unterm Dach ist gerade so eine feuchte Stelle, so im Gäste-Klo-Bereich. Und also ne, Feuchtigkeit im Haus, ganz schrecklich. So, ne? Und also das ist ja ein Witz. Ich habe das erzählt und ein Freund von mir ist gestorben und irgendwie sowas. Ne? Also irgendwie, das Leben ist doch voller genubbeliger Sachen. Es ist selten so, dass wir irgendwie durchs Leben gleiten und oh, diese Woche war alles top. Alles hat gut funktioniert. Ich habe das mal für mich rau genannt. Ich finde, das Leben ist rau. Und manchmal ist dieses Schmirgelpapier, ich habe so einen Haufen Schmirgelpapier zu Hause, ne? Wenn man da so rüberfasst, ne? Es gibt so Schmirgelpapier, da gehst du so einmal rüber und danach kannst du dir neue Hände kaufen. Ne? Und es gibt so Schmirgelpapier, da weißt du gar nicht, ist das überhaupt, ne? Das ist so glatt, ne? Das ist so glatt, ne? Da ist es. Ja, aber rau, das Leben ist rau. Wir werden geschmirgelt. Jetzt sind wir glücklicherweise nicht irgendein Stück Brett, was dann irgendwann durch ist. Wir sind Menschen, wir leben und werden erneuert, immer wieder. Dinge werden immer wieder neu. Okay, was hilft mir? Erstens, mir hilft es total zu wissen, dass Gott ein Freund ist. Ein Freund ist. Licher Gott. Das, was wir in diesen Kinderliedern immer wieder und immer wieder und immer wieder singen und festhalten und wiederholen. Und manchmal ist das ja auch so ein bisschen langweilig, dass wir immer wieder dasselbe sagen. Aber mir hilft das. Gott ist gut. Er ist wirklich ein Freund. Und also, na, er ist gerne bei mir, ich bin und so weiter. Und er ist wirklich ein Freund. Gott ist nicht einfach ein metaphysisches, diese Welt tragende Wesen und wie auch immer. Ne? Also wir können über vieles reden, was Gott noch alles ist. Nur, wenn es bei mir hart auf hart kommt, wenn bei mir die Dinge nicht laufen, hilft es mir enorm zu wissen, Gott ist gut. Und es gibt Situationen in meinem Leben, wo ich weiß, ja, an der Stelle hat das auch tatsächlich getragen. Das weiß man ja vorher immer nicht. Ne? Man denkt ja immer so, alle Zeit, ne? Ich will mit Jesus und ich will das klar haben und ich will das ordentlich machen und irgendwie sowas. Und wir wissen ja immer ja nur bis zur nächsten Krise, ob wir das auch halten können. Und wenn wir dann durch die Krise durchgegangen sind und das mit Gott durchgegangen sind und irgendwie sauber durchgegangen sind, dann können wir umgucken und dankbar sein und sagen, wow, er trägt. Aber wenn wir so in die Krise reingehen oder mitten in der Krise sind, wird manchmal der Horizont sehr eng. Das Letzte, was man dann braucht, ist einer, der einem eine halbe Stunde die Welt erklärt. Mir hilft es ganz simpel, Gott ist gut. Wenn ich nichts anderes mehr weiß, das hilft mir. So ein ganz simpler Satz, der hilft mir. Manchmal gibt es Situationen, da geht nicht mehr als das. Und wenn alle anderen Sätze irgendwie weggleiten, mir hilft das. Und ich weiß, wovon ich rede. Es gibt Situationen, wo es auch bei mir sehr schmal geworden ist, mein Vokabular, meine Sätze. Aber das konnte ich immer festhalten. Er ist wirklich ein Freund. Er ist greifbar nah. Er ist so, er will mit mir zusammen sein. Wir kommen ja aus, oder wenn ich versuche immer zu erklären, was sind wir eigentlich für ein Verein, dann sage ich immer, ja, es gab mal eine Kirche, die hat sich getrennt in Ostkirche und Westkirche und dann hat sich die Westkirche nochmal geteilt und dann gab es Luther und dann hat sich das und dann hat sich's aufgesplittert und wir sind einer von diesen Splittern, ja, also so kirchengeschichtlich, ne? Also wir sind so irgendwie, ne, nachdem vieles passiert ist, gab es uns auch irgendwann mal. Und in der Tradition, in der wir sind, weil wir kommen so aus dieser Luther-Ecke, aus der wir kommen, hat man uns immer beigebracht, und das, da ist ja auch was Richtiges dran, dass wir ganz schön blöde Hunde sind. Sünder nennt das die Bibel. Ist ja nicht, also, wir sind doch Gott auf Knien dankbar, dass wir nicht Gedanken lesen können, oder? Also, dass wir nicht mitkriegen, was Leute so denken und was so in den Herzen abläuft. Und so, wir sind so dankbar. Also wenn ich hier vorne stehe, bin ich sowas von dankbar, ne, dass ich das nicht kann. Ne, so, die Bibel sagt, wir sind Sünder. Und das sagt sie nicht einfach nur so als, optimier dich mal, sondern es geht sehr tief, wie die Bibel darüber redet. Und das ist eins dieser wahnsinnigen Sachen, wenn wir anfangen, die Bibel zu lesen, dass wir irgendwann merken, Gott ist nicht so, dass er Sünde nicht mag, sondern Gott hasst Sünde. Er hasst die Sünde in mir. Er hasst sie. Es ist nicht einfach nur so ein und irgendwie sowas und wasch dich mal und irgendwie sowas, sondern das geht viel tiefer. Und auf der anderen Seite ist es so, dass Gott mich unfassbar liebt. Unfassbar liebt. Aber weil das Teil dessen ist, was man uns hoffentlich irgendwann mal auf dem Weg erklärt hat, ist es manchmal ganz schwierig für uns irgendwie zu merken, die Erlösung in Jesus, dass einer für meine Schuld gestorben ist, das macht mich nicht einfach nur akzeptabel bei Gott. Sondern der ist ja für mich gestorben, weil er mich liebt. Weil er mich, er hat richtig Lust auf mich. Der hat richtig Lust auf mich. Der mag mich. Wenn ich vorbeigucke und anfange mit ihm zu reden, freut er sich. Das meine ich mit, er ist ein guter Gott, er ist ein Freund. Er mag mich wirklich. Es ist nicht so, dass ich da sage, tut mir leid, dass es mich gibt und irgendwie sowas. Also bevor ich das noch ausgesprochen habe, nimmt er mich ja schon im Arm. Er mag mich wirklich. Und das in einer Radikalität, in einer Tiefe, in einer Breite, wie Menschen das nicht geben können. Er mag mich wirklich. Und natürlich hat das was damit zu tun, irgendwie das auch zu pflegen. Und ich stelle übrigens voller Begeisterung gerade fest, dass hier keine Uhr ist. Ne? Wow, sehr schön. Ich mache einfach weiter, bis Lennart da hinten irgendwie anfängt, so vor und zurück zu laufen, voller Verzweiflung. Bei uns zu Hause ist diese Predigt 35 Minuten lang geworden. Ich hoffe, dass ich das kürzer hinkriege. Aber mal sehen, was wir schaffen. Okay. Ein Teil davon ist natürlich, dass ich seine Nähe suche. Dass ich bete. Dass ich ihm die Dinge sage. Aber wenn ich sage bete, dann kriegen manche von uns so einen religiösen Reflex. Wir haben vor kurzem so einen Kindertag bei uns gehabt, vor 8 Tagen. Es war der Hammer, ich liebe das. Also 100 Kinder, 70 Mitarbeiter, es war krass. Also es war einfach, es war cool. So. Und ein Teil davon ist, dass, also ich durfte predigen, und ein Teil davon war, dass ich dann gesagt habe, also dass wir am Ende mit den Kindern gebetet haben, so von vorne, habe gesagt, ich sage immer einen Satz, und dann sagt ihr einen, und so weiter. Ne? Also das, diejenigen, die so christliche Profis sind, ihr wisst, wovon ich rede. Und ich habe das Gebet damit angefangen, dass ich gesagt habe, also vorher natürlich erklärt, dass sie einen anderen Namen einsetzen sollen, aber ich habe das Gebet damit angefangen, dass ich gesagt habe, hallo Gott, hier ist Sven. Weil manchmal geht es uns doch so, oder? Ist gar nicht so leicht. Und wenn ihr nicht wisst, wie beten geht, dann fangt doch so an. Hallo Gott, hier ist, also fangt nicht mit Sven an, ne? Sei dir, du hast auch so einen schönen Namen. Ne? So, also, hallo Sven, hallo Gott. Hallo Gott, hier ist Sven. Hier ist Sven. Und er merkt, wenn du so anfängst, dann hast du irgendwie das Bedürfnis, ein bisschen zu sagen, wer du bist und was dich gerade beschäftigt und was das. Und er liebt das. Er mag das. Er mag das wirklich. Fang mit ihm nicht sofort an, über den Weltfrieden zu reden. Laber ihn nicht voll mit irgendwelchen Themen, von denen er sowieso mehr Ahnung hat als du. Red mit ihm über dich. Ein Freund. Okay. Gut. Zweiter Punkt. Wenn ich euch Angst machen will, sage ich, dass das 7 Punkte sind, aber diese anderen sind kürzer. Ne? So. Okay. Also, zweiter Punkt, Gott schweigt. Ich habe einen katholischen Kollegen in Hamburg gehabt, der ist dann leider irgendwann mal wegversetzt worden in den Kölner Raum. Und toller Mensch, mit dem habe ich gute Zeit gehabt. Und wir haben so ein Projekt zusammen vorangetrieben, zu fünft, und er war eben einer von diesen Fünfen und irgendwie sowas. Und in diesem Ding, was wir da miteinander gemacht haben, es ging so um Grundkurse des Glaubens, ne, und so weiter, ne, also da konnten wir uns gut begegnen. Und an einer Stelle habe ich dann mal irgendwie so gesagt, ne, so dass, also dass Gott das mir gesagt hat und irgendwie sowas, ne? Und er so, ne, er lächelt so ein bisschen und sagt, weißt du, Sven, ich zuck immer so ein bisschen, wenn ihr, er meint uns, ne, so, wenn ihr davon redet, dass Gott zu euch redet. Weißt du, in meinem Verein ist das so, wenn einer Gott hört, dann sprechen wir ihn heilig. Ja, so. Und er hat einen Punkt, ne? Also er hat einen Punkt. Also ich habe Gott in meinem Leben noch nie akustisch gehört. Ich kenne Leute, die ihn akustisch gehört haben. Aber es scheint nicht die Regel zu sein. Das wird jetzt mal spannend. Wir sind ja gar nicht so wenig Leute hier. Wer von euch hat Gott schon mal akustisch gehört? So richtig mit physischen Ohren. 1, 2, 3, 4. 4 aus 70, kommt das ungefähr hin? So, ne, also so, ne, also jeder 17. Ne, so vom, also sieh zu, dass du viele Kinder kriegst, aber wenigstens einer, ne, also so, ne, aber so dieses, ich habe das Empfinden, als wenn er zu mir geredet hätte. Das kennen viele von uns, sehr viele von uns. Ich habe mal für mich selber sowas geprägt, Gottes Reden ist wie ein Flü. Kein ganzes Flüstern, aber so ein halbes Flüstern. Na, also kennt ihr das? Man ist in einem Raum und dann denkt, da ist doch noch jemand. Na, so, ja, also so. Ja, da ist tatsächlich noch jemand. Gott ist da. Aber er schweigt. Es gibt unfassbar viele Themen, da würden wir gerne mal Gottes Meinung zuhören. Diese ganzen Themen, wo wir sagen, Gott, ich verstehe es nicht. Und wenn du nicht übelst traumatisiert bist, dann treibt dich das auch um. Viele von uns haben Sachen erlebt, mitgemacht, am eigenen Leib, aber eben auch bei lieben Menschen drumherum, gemeint als Familie, ne, so bei lieben Menschen drumherum, das, wir würden es gern verstehen. Und Gott schweigt. Und damit müssen wir irgendwie umgehen. Es ist nicht so, dass Gott die ganze Zeit mit uns über die Themen redet, die wir gerne mit ihm besprechen wollen würden. Er hört uns zu, das ja. Aber es ist erstaunlich, an wie vielen Stellen Gott nicht redet. Gott schweigt. Er wohnt in unzugänglichem Licht. Oder die Bibel sagt, wer kann den Sinn des Herrn ergründen? Und wenn man dann christlich sozialisiert ist, dann kann es passieren, dass man ihn die ganze Zeit totsabbelt. Dass man redet und redet und redet und dass man ganz nicht gut da drin ist, mal still zu werden vor Gott. Das Dritte. Gott redet. Aber gar nicht so häufig zu mir persönlich. Für alle diejenigen, das nennt man Narzissmus, die sich für den Mittelpunkt der Welt halten. Ne? Jetzt kommt die narzisstische Kränkung. Gott redet, aber vielleicht nicht zu dir. Du bist vielleicht gar nicht der Mittelpunkt der Welt. Ne? Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Ne? Sei das Zentrum. Das, was wir gesungen haben. Gott redet und er tut das massiv in seinem Wort. Das sind 1500 Seiten voller Geschichten, voller Lieder, voller Stories, voll allem. Gott redet. Ja? Also ich meine, wahrscheinlich hast du von niemandem aus deiner Familie so viele Infos wie von Gott über sich. Du kannst ihn richtig gut kennenlernen, allein indem du seine Autobiografie liest, die er autorisiert hat, über die er sich gekümmert hat. Da haben nicht irgendwelche Leute über ihn geschrieben, die irgendwie nur Geld verdienen wollten. Nee, das war Gott selber, der sich darum gekümmert hat, dass Leute verstehen, wie sein Leben in dieser Welt abgelaufen ist. Und über das begreifen wir so langsam, ach, das ist Gott wichtig. Aha. Ach, so tickt er. So macht er Sachen, wenn man zu ihm geht. Ach, sowas macht er auch. Oh. Das ist, deswegen sollen wir die Bibel lesen. Die Bibel ist ja nicht irgendwie so ein Kalenderspruch-Versteckspiel. So lange lesen, bis man einen Vers findet, der einem das Herz warm macht. Na? Sondern die Bibel ist dazu da, dass wir Gott kennenlernen. Dass wir merken, wie er tickt. Weil wenn wir Gott nicht kennen, wenn wir nicht wissen, wie er tickt, dann ist hineingehen in die Dunkelheit ganz schön schwierig. Weil wohin soll ich mich denn jetzt wenden, wenn ich ihn finden will? Aber wenn ich weiß, wie er tickt, dann ist das schon anders. Dann kann ich auch im Dunkeln sagen, ja, er neigt dazu, so sich zu bewegen durch die Dunkelheit. Er redet. Und klar, er redet. Alles, was hier ist, ist Reden. Die Bibel sagt, würde er seinen Atem von uns nehmen, seinen Lebensatem, würde er seinen Atem von uns, wir würden zerfallen wie Staub. Dass es uns gibt, ist überhaupt nur, weil er die ganze Zeit reinredet in diese Welt. Er redet diese Welt. Wir leben in seiner Welt, nicht Gott lebt in unserer Welt. Das ist ein Riesenunterschied, oder? Wir bevölkern seinen Sandkasten, nicht er unseren. Er redet. Und da finden wir Wahrheit und Schönheit und Klarheit. Und es gibt Situationen, bei aller Liebe, da können liebe Geschwister tolle Sachen sagen, richtig nett, sehr warm. Aber es macht einen Riesenunterschied, wenn Gott redet. Es gibt manche Dinge, da wissen wir genau, jetzt hat Gott was gesagt. Und jetzt weiß ich etwas. Und jetzt bin ich drin. Gott redet. Das Wort beleuchtet meinen Weg, sagt die Schrift. Er selbst ist das Wort, Jesus. Was ich bin, das bin ich in und durch Jesus. Er gibt mir Identität. Ich finde das Thema unserer Gesellschaft. Wer bin ich eigentlich? Wer will ich sein? Wer sollte ich sein? Wer könnte ich sein? Irgendwie sowas. Und das hat alles Antwort in Jesus. Und indem er redet, komme ich an, wie man so schön sagt, bei mir selbst. Aber dieses bei mir selbst ist ja nicht bei mir selbst, sondern ich komme an bei Jesus. Und indem ich bei Jesus ankomme, komme ich bei mir an. Aber das wüsste ich alles nicht ohne die Bibel. Ohne die Bibel, wir wären so ein verrückter, komischer, krumpeliger Gott-Suchverein. Ja, wir würden wildeste Theorien darüber entwickeln, wer Gott ist. Und wer am lautesten schreit, kriegt recht. Das ist ja Quatsch. Okay. Gut. Viertens. Mir hilft das. Wir haben eine Frau bei uns in der Gemeinde, die ist jetzt vielleicht so 38 und vielleicht, die ist geschieden. Die hatte einen Mann, oh, der hätte ihn von vornherein nicht heiraten sollen, aber so, na egal. Und die ist schon lange geschieden, also na, ist, ein, also ist so richtig so ein klassischer Single, seit Jahren irgendwie so, ne? Und ich habe mit ihr mal darüber geredet, wie es ihr insgesamt damit geht, so mit dieser Situation, so wie ich mit Ehepaaren über ihre Ehe rede. Und es ist nicht so, dass ich auf der einen Seite die netteren Geschichten höre als auf der anderen Seite. Das ist so eine Mischung, immer. So, und bei ihr habe ich dann, na, so, und dann sagt sie irgendwann so, nachdem wir eine halbe Stunde geredet haben, sagt sie, und Sven, also dir kann ich das sagen, weil ich glaube, du kannst es verstehen. Ich weiß doch, das geht jetzt nur noch ein paar Jahrzehnte. Also wenn Gott mir keinen Partner zur Seite stellt, ja, dann sind das noch 40, 50 Jahre. Dann ist das doch auch vorbei. Dann guckt sie mich so ein bisschen an, ne? So, und dann war ich so, ja, das verstehe ich total gut, weil so ticke ich auch. Ja, also ich lebe völlig damit zu sagen, unser Leben ist vorübergehend. Meine Ururenkel werden noch nicht mal mehr meinen Namen wissen, wenn sie ihn nicht nachschlagen in irgendeiner Genealogie. Ja, ich werde einfach vergessen sein. Mich wird es nicht mehr geben. Und das ist nicht schlimm. Mein Leben ist kurz. Die Bibel sagt, ein Wahnsinnsbild. Die Bibel ist geschrieben worden in einer Gegend, die ein bisschen regenärmer ist als unsere. Und da heißt es, unser Leben ist wie eine Blume in der Wüste, die des Morgens noch da war und der Wind geht über sie und abends findet man nichts mehr von ihr. Ich liebe dieses Wort. Also ich neige nicht zur Depression. Ich liebe dieses Wort. Weil es mich einordnet, weil es mir was sagt davon, dass alles, was auf dieser Seite der Ewigkeit passiert, kurz ist. Es ist kurz und es hilft mir. Es hilft mir enorm. Die Bibel sagt, das Leben wird 70 oder 80 Jahre und wenn wir es köstlich fanden, also wenn wir sagen würden, ey, ich hatte doch ein gutes Leben, dann war es doch alles Mühe und Arbeit. Also wir werden von der Ewigkeit zurückgucken in dieses Leben jetzt hier und werden sagen, wie haben wir das denn auf diesen Stühlen ausgehalten? Und wisst ihr noch, wie lang die Predigten waren? Ne? So, wisst ihr, ne? Also im Nachgang werden wir zurückgucken und werden sagen, boah, haben wir es jetzt gut. Egal, wie toll dein Leben ist. Wir werden zurückschauen und werden sagen, es war Mühe und Arbeit. Und gut, wenn du das schaffst, dass du dir das jetzt nicht schon sagst, so alles Mühe und Arbeit. Ne? So vom... Also wir müssen schon aufpassen, dass unser Herz Dankbarkeit hochfährt. Alte Leute werden bitter oder dankbar. Das sind so die beiden Sachen, die noch übrig bleiben am Ende. Sieh zu, dass du nicht in die Bitterseite abbiegst. Kurz, das Leben ist kurz. Punkt 5. Entscheide nicht für andere, was tragbar ist. Ertragbar ist. Manchmal gibt es das, dass man mit Leuten mitleidet, und ich bin mir ziemlich sicher, dass Gott in manchen Situationen sagen würde, hey, nicht dein Thema. Meine Tochter ist gerade im Kongo und studiert da Theologie, also die macht da jetzt ihren Master im Kongo, im Osten des Kongo, das ist irgendwie so in der Hölle dieser Welt ist das irgendwie die Furunkel, irgendwie sowas. Ne? Also da, wo sie ist, ist über die Hälfte der Leute, dort sagt die UNO, ist in der Gegend, in der sie ist, in der Provinz, in der sie ist, hat über die Hälfte der Leute ist chronisch unterernährt. Was immer das auch heißt. Klingt auf jeden Fall schrecklich. Und natürlich gibt es für mich als Christen einen Auftrag, so wie ein guter Pfadfinder. Ne? Wir hinterlassen den Platz besser, als wir ihn vorgefunden haben. Das gilt für Christen, ganz generell. Wir hinterlassen diese Welt besser, als wir sie vorgefunden haben. Das ist ja klar. Wir wollen sehen, dass diese Welt ein besserer Ort wird. Und das hat auch Konsequenzen für den Kongo, hoffentlich. Und. Ne? Aber ich kann natürlich nicht, wie soll ich das sagen, ich kann nicht mitfühlen, was diese Leute da erleben. Und ich glaube auch, dass Gott das gar nicht will. Weil es ist zu groß. Kann ich nicht. Bin ja nicht der Erlöser der Welt. Aber ich kann das auch manchmal nicht, wenn ich jemanden im Krankenhaus besuche. Als dieser junge Mann jetzt gestorben ist, war ich mit im Krankenhaus. 6 Stunden. Seine Kinder, seine Frau, seine Eltern. Man sollte eigentlich nie seine Kinder beerdigen. Ne? Seine Eltern, ein guter Freund von ihm, ein väterlicher Freund von ihm und ich. Kleine Runde waren in diesem Krankenhaus. Aber Gott trägt ihn. Sein Leid ist nicht mein Leid. Und so schrecklich das ist, Es gibt auch ein sich falsches Identifizieren. Wie kann Gott das und dies und jenes zulassen? Wenn du die Leute selber fragst, dann haben die manchmal dieses Problem gar nicht. Sondern die haben, also ich sage das jetzt mal fromm christlich, die haben da Frieden drüber. Ich kenne so selber so Situationen, wo wir durch Situationen durchgegangen sind, wo um uns herum das alle ganz schrecklich fanden und meine Frau und ich uns angeguckt haben und gesagt haben, eigentlich geht es uns gut. Ja, wir weinen zwischendurch. Aber eigentlich geht es uns gut. Es gibt so eine Passage, wo der auferstandene Herr mit zwei seiner Jünger, das sind wir, also Christen, ne? Und dann fragt der eine Jünger Jesus über den anderen Jünger. Und Jesus, der ist so richtig ruppig, also manchmal sehr ruppig, ne? So, der fährt ihn richtig an und sagt so, was hast du denn damit zu schaffen? Was geht's dich an? Ja, und es geht mich tatsächlich nichts an. Was Gott mit einem Menschen macht, das verhandelt Gott mit diesem Menschen. Und er wird schon Wege finden. Es geht mich tatsächlich nichts an. Was mich angeht, ist zu sagen, ich muss gucken, dass ich Freundschaft lebe und was weiß ich, meine Aufträge, die ich habe. Die ganze Bibel redet mit mir ja über mich. Lennart sagt mir, ich soll jetzt langsam mal zum Schluss kommen. Ne? Die ganze Bibel redet mit mir über mich. Nicht über die anderen. Deswegen gibt es ja so manchmal so Fragen, was ist mit den Leuten, die XYZ? Und das ist irre, ne? 1500 Seiten schlägst du es auf und sagst, ja, eigentlich sagt die Bibel da nichts drüber. So anderthalb Verse, die man irgendwie so ein bisschen zusammenschustern kann mit Spucke. So, ne? Aber es ne, gibt ganz viele Themen, wo da sagt die Bibel ganz wenig drüber, weil es gar nicht wichtig ist. Wichtig ist, was die Bibel mir sagt. Und mir sagt sie, Gott liebt mich und Gott hasst meine Sünde und Gott will mich als sein Kind und ich bin, wer ich bin durch Jesus und was weiß ich, was die Bibel mir alles sagt. Okay. Ich bin beim Letzten und dann mache ich den Schluss, ja? Okay. Gott ist der Richter. Mir hilft das. Gott ist der Richter. Es passieren in dieser Welt Dinge, die sind richtig ätzend. Und nicht nur so diese Art von ätzend, von da fällt irgendwie so ein Meteor vom Himmel und manche werden halt krank und manche nicht und irgendwie sowas, sondern manche Leute gehen auf dieser Seite der Welt durch die Hölle. Und ganz häufig durch eine menschengemachte. Was Menschen Menschen antun, ist, ja, wir brauchen einen Erlöser. Und mir hilft das, zu wissen, am Ende der Tage gibt es einen gerechten Richter. Ich muss das nicht tun. Ich muss nicht auf dieser Seite schon die völlige Gerechtigkeit herstellen. Wäre mir viel zu groß, schaffe ich nicht. Aber die Bibel sagt, mein Herr, mein Heiland, mein Fürsprecher, mein Jesus ist auch der Richter der Welt. Und jeder Mensch wird am Ende der Tage für das, was er getan hat und was er nicht getan hat, für das, was er gesagt hat und für das, was er nicht gesagt hat, vor Jesus Rechenschaft ablegen. Das gilt für jeden von uns. Christen, Nicht-Christen, Suchende und Nicht-Suchende, schlau und klug, die eher netten oder die eher... Egal. Wir werden für unsere Taten Rechenschaft ablegen vor dem Thron Gottes. Und es hilft mir. Es hilft mir, damit umzugehen, dass manche Dinge in dieser Welt so unfassbar ungerecht sind. Und vieles ist ungerecht. Bei manchen Leuten hast du das Gefühl, die werden irgendwie mit der Sonne im Arsch geboren und dann kriegen sie auch noch die nächsten 30 Jahre irgendwie einen Goldstaub da reingeblasen. Sondern die Welt ist ungerecht. Aber mein Gott ist es nicht. Er ist ein gerechter Richter. Mir hilft das. Okay, ich komme zum Ende. Also, was ist die Quintessenz von all dem? Ich merke, meine Herausforderung ist, Gott zu vertrauen. Ich habe einen Sohn, der studiert gerade Theologie, und der hat mir so halb begeistert geschrieben, was im Hebräischen das Wort Glauben bedeutet. Und habe ich ihm zurückgeschrieben und er hat mir wieder zurückgeschrieben. Ihr wisst ja, ne, diese komischen Textdingsterbums hin und her, ne? Also irgendwie sowas. Also das Gespräch hat sich dann beendet, als ich dann geschrieben habe. Ich fasse das für mich immer so zusammen, was das Alte Testament, das Wort, was da in unserer Bibel mit Glauben übersetzt wird, bedeutet im Alten Testament eine Brücke, über die ich gehen kann. Ein verlässlicher, über den Abgrund führender Weg. Und wenn das Bild für Glauben ist, im Neuen Testament übrigens nicht, ne? Im Neuen Testament ist das Bild für Wahrheit, ist im Neuen Testament Aletheia, wenn etwas von allen Seiten betrachtet sich als wahr erweist. Aber im Alten Bund ist das eine verlässliche Brücke. Eine verlässliche Brücke, über die ich gehen kann. Und dann heißt für mich Glauben, dass ich immer wieder diese Brücke betreten muss. Ich muss das lernen. Wow, die trägt ja mich. Und dann muss ich irgendwann lernen, die trägt sogar mich und mein Kind. Die trägt mich und meinen Arbeitgeber, sogar den. Ne? Die trägt, also so. Und irgendwann, und umso häufiger wir diese Brücke betreten, umso häufiger wir mit Gott in den schwierigen Situationen vorwärts gehen und uns weiter bewegen und weitergehen und weitergehen, umso mehr merken wir, wow, was für eine Brücke. Hier kann man Elefanten rüberschieben und die bricht nicht ein. Aber die sieht ja nicht so aus. Erstmal sieht das ganz schön zerbrechlich aus, diese Sache mit Gott. Aber indem ich sie betrete, indem ich sie belaste, indem ich den Dreck dieser Welt darüber trage, merke ich, das hält. Ich falle nicht ins Bodenlose. Ich falle nicht in die Dunkelheit. Ich falle nicht in die Verzweiflung. Er ist da. Er ist da. Und deswegen haben es natürlich die Leute besser, vielen Dank, dass du es gerade gesagt hast, ne? Ich habe so eine Bekehrung, ne? Mit 16 so richtig und irgendwie sowas, ne? Gott war im Raum und bäm und so, ne? So, aber ich bin, ne? Eigentlich hast du, das, so ist es. Ich war immer neidisch auf so Biografien wie deine, ne? So, ey, einer, der vom Anfang an gelernt hat, irgendwie die Dinge mit Gott zu prozessieren. Gibt einen Haufen Geschichten, auf die könnte ich gerne verzichten in meiner Biografie. Wenn wir darüber reden, zu sagen, wie verhindern wir, dass die raue Welt uns nicht von Gott wegtreibt, dann ist bei all den Themen, die ich gesagt habe, das, was mein Job ist, ist zu wachsen im Vertrauen. Für Dinge zu beten, für die ich noch nie gebetet habe. Für Dinge zu beten, obwohl ich sie noch nie erlebt habe, dass sie passieren. Damit umzugehen, dass Dinge nicht passieren, obwohl Gott gut ist und obwohl Gott trägt und obwohl Gott liebt und obwohl er redet. Ne? All diese Dinge. Im Vertrauen wachsen. Und dann werde ich hoffentlich irgendwann so alt, wie ich aussehe und kann dann irgendwie als alter Mensch sagen, er trägt. Er trägt. Was soll denn jetzt noch kommen? Er trägt. Wir könnten jetzt schließen mit dem Vater Unser. Betet ihr normalerweise das Vater Unser bei euch im Gottesdienst?
Ja.
Kommt vor. Okay, gut. Könnten wir auch jetzt machen?
Ja.
Na, können wir auch jetzt? Ich sage noch kurz was dazu, dann beten wir. Das habt ihr das zufällig auf Beamer für Leute, die das nicht auswendig können, das wäre immer, also es wäre so ein bisschen gnädig für die drei Leute, die jetzt sagen, Vater, wie bitte? Ne? Also irgendwie sowas. Ne? Also es gibt so ein Gebet. Jesus hat viel gebetet. Und mit seinen Leuten war der unterwegs. Und irgendwann fragt ihn einer seiner Leute, ist übrigens immer schlau, Jesus zu fragen. Ne? Irgendwann fragt ihn so einer seiner Leute und sagt, wie betet man eigentlich? Wie macht man das? Und dann erzählt ihnen Jesus ein Gebet. So könnt ihr beten. So sollt ihr beten. Und das ist kein spezial super Sondergebet für die ganz radikalen Christen, sondern es ist sozusagen das Standardgebet für die Standardchristen. Und da sagt er ganz am Anfang: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das ist Christsein. Irgendwann müssen wir unser Herz zur Ruhe kriegen bei Gott und sagen, am Ende will ich, dass das passiert, was du willst, nicht was ich will. Das ist normales Christsein, ganz normales Christsein. Das schaffe ich aber nur, wenn ich weiß, Gott ist gut. Also ich bin ja nicht bescheuert. Ich lege doch nicht mein Leben in die Hand von einem Gott, wo ich mir nicht ganz sicher bin, was er damit macht. Er ist gut. Also in dem Sinne lade ich euch jetzt nach dieser ganzen langen Predigt dazu ein, aufzustehen, mit mir das Vaterunser zu beten und dann steigen wir, glaube ich, in der Lobpreiszeit ein. Das wäre so die typisch christliche Liturgie. Ja. Genau, richtig. Sehr schön. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.